Hallo Anna.
Hallo Oliver.
Frohes Neues noch.
Frohes Neues. Gilt das überhaupt noch?
Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaub, ist ja die erste Sendung im neuen Jahr, dann kann man das mal machen, auch wenn es vielleicht schon ein bisschen rum ist. Ne? Wie bist du denn reingekommen?
Ja, sehr ruhig. Mit Freunden einfach. Und die haben auch kleinere Kinder und dann war das Ganze nicht so lang und nicht so laut. Und das war eigentlich sehr schön.
Aha. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst sofort, ja, sehr gut, hab dann zwischen den Jahren irgendwie den 38 C3-Kongress mir angeguckt.
Ah, nee, ich hatte ja frei. Nee, ich habe das ein bisschen verfolgt, aber einfach nur, weil ich neugierig war wegen der EPA-Sache.
Ja, aber ich finde, das ist eine tolle Sache. Also ich war selbst noch nicht da, habe aber gehört, dass es da auch ein Kinderprogramm gibt.
Ja.
Weiß nicht, wie das Bällebad da aussieht, aber ich glaube, es ist schön gemacht. Und die Vorträge sind ja zum Teil wirklich online alle. Und da kann man wirklich schön reingucken und ja.
Hast du auch gemacht?
So ein bisschen habe ich geguckt und ja, war auch ja ganz ergiebig. Gab ja auch ein paar größere Meldungen. Also allen voran die Volkswagen-Meldung.
Was war denn da genau? Das habe ich nämlich gar nicht so.
Also soweit ich es richtig erinnere, waren das, dass da Fahrzeugdaten aufgetaucht sind im Internet. Das Ganze war wohl aufgrund einer vermeintlichen Sicherheitslücke oder eines Softwarefehlers. Das habe ich so genau nicht nachvollzogen. Aber auf jeden Fall ist es in irgendeinem Amazon Cloud-Speicher drin gewesen. Von den 800.000 Fahrzeugdaten waren wohl auch zum Teil die Bewegungsdaten und Kontaktinformationen drin. Davon 300.000 in Deutschland. Mhm. Also da sieht man vielleicht auch,
Menge.
Volkswagen die Autos verkauft. Land Nummer 2 war schon wesentlich weniger. Das waren, glaube ich, dann 80.000 in Norwegen. Ja. Ja, und dazu gehörten dann eben auch Autos von Abgeordneten, Polizeiautos.
Unangenehm.
Ja, aber ist natürlich unangenehm. Gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, soweit ich das verfolgt habe, war die Lücke dann auch schon geschlossen. Also der CCC, die haben auch bei der Patientenakte, die haben alles CVD-technisch veröffentlicht, also Coordinated Vulnerability Disclosure, also ein geordneter Prozess, der eben auch den Hersteller bzw. die Betroffenen vor, ich sag mal, überstürzten Meldungen schützt und ihnen die Zeit einräumt, dann auch die Schwachstellen eben zu schließen, sodass Angreifer dann nicht auch drauf aufspringen können und das ausnutzen können. Genau, ja, dann haben wir noch auf jeden Fall ja einen neuen amerikanischen Präsidenten.
Ja, das ist korrekt. Der neue Alte.
Der neue Alte, genau. Ja. Und mit ihm kommt ja ein Thema hoch, das jetzt, ich sag mal so, Fact-Checking im weitesten Sinne betrifft.
Naja, mit ihm ja eigentlich nicht. Das ist ja eher was ist er eigentlich, Pressechef? Keine Ahnung. Also Elon Musk, der auch irgendwie Teil der Regierung ist. Ich habe vergessen, was er da ist.
Ich glaube, er ist Antibürokratie.
Ach so, ja, kann sein, ja, okay.
Ist jetzt gar nicht der Pressesprecher oder Propagandaminister. Genau, aber die Kehrtwende von Mark Zuckerberg, die Abschaffung des Fact-Checkings,
ja,
das ist ja ein großer Punkt, der schon im Zusammenhang mit der neuen Präsidentschaft von Trump gesehen wird von
genau.
Vielen.
Ja klar, das hat er ja, glaube ich, auch relativ klar gesagt. Ne?
Okay, habe ich
also
gar nicht.
Er möchte dem neuen Präsidenten irgendwie er möchte Free Speech unterstützen und diese ganze hinderliche Zensur mit Fact-Checking, so hat er es irgendwie formuliert, möchte er jetzt abschaffen und alle sollen alles sagen können. Aber ich glaube, wir müssen den Martin mal reinholen, kann das sein? Weil
ja,
es ist jetzt schon nach 11 und wahrscheinlich steht er vor der Tür.
Dann wollen wir ihn reinlassen, ja. Das ist ja jetzt schon fast Karneval. Und tatsächlich,
siehste?
Der Martin ist
ich
da.
Gesagt.
Wow, das ist ja so. Wie aufs Stichwort hier.
Hallo.
Hallo Martin, na? Komm rein.
Wir haben gar keinen Stuhl.
So, jetzt gibt's erstmal hier Geruckel. Wir installieren uns mal kurz und sind gleich wieder zurück.
House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity-Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Hier sprechen wir regelmäßig mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Forschungsarbeit und deren Anwendungen im Alltag, sowie die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Und heute zum KI-Update bei uns im Studio Professor Martin Steinebach, Wiederholungstäter. Ich bin Oliver Küch, bin PR-Mitarbeiter am Nationalen Forschungszentrum Athene. Und mit mir hier im Studio ist meine liebe Kollegin Anna Spiegel. Hallo Anna.
Hallo, hallo zusammen. Ja, heute zu Gast im House of Nerds ist Martin Steinebach. Wie du schon gesagt hast, Oliver, er ist Abteilungsleiter für IT-Forensik und Mediensicherheit hier bei unserem Institut. Und außerdem ist er leitender Wissenschaftler in Athene für die Forschungsbereiche Security and Privacy in Artificial Intelligence sowie Reliable and Verifiable Information through Secure Media. Also er beschäftigt sich aktuell viel mit KI und Desinformation, den Verbreitungswegen von Desinformation, und er erforscht, wie man technisch automatisiert Falschnachrichten erkennen kann. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Schön, dass du da bist, Martin.
Grüß Gott, danke für die Einladung. Ja. Nein, das war schon mehr, als man sagen müsste.
So, Martin, die Bundestagswahl steht vor der Tür. Da haben wir uns gedacht, deswegen haben wir dich eigentlich hergeholt, haben wir gedacht, da brauchen wir nochmal ein KI-Update. Gibt es denn irgendeinen neuen KI-Fake, der dir im Zug des Wahlkampfs schon aufgefallen ist?
Neuer KI-Fake, also ihr meint jetzt tatsächlich so ein Deepfake oder ähnliches?
Ja, so, genau.
So nix Dramatisches, nicht, dass ich jetzt irgendwas auf dem Schirm hätte. Nee, ich meine, es gibt natürlich immer alle möglichen Fälschungen, aber das ist dann so auf Meme-Level, ja. Und werden halt irgendwelche Bilderchen gemalt oder so.
Ja. Hätte das eigentlich.
Heute Morgen habe ich zum Beispiel, das war fast schon ein analoger Deepfake, von der SPD ein Wahlplakat mit Scholz gesehen, und da hat jemand so diese Stoffpuppenaugen draufgeklebt. Also diese Plastik-Cooler-Dinge. Ja. Die haben sie wirklich in der Größe gefunden, die haben perfekt gepasst. Das war total irritierend. Also das wird auch in der physikalischen Welt Face-Editing gemacht.
Aber das ist übrigens eine Sache, hat jetzt nichts mit Fake zu tun, aber ist mir noch nicht vorher so aufgefallen. Ist in diesem Wahlkampf zum ersten Mal so, dass ich so viele Wahlplakate mit QR-Code gesehen habe. Mhm. Und auch explizite Aufforderungen immer, hier scannen, ich weiß nicht, wo man dann hingeleitet wird und was das zur Folge hat. Wo ich denke, das ist eigentlich mit so, gibt ja da auch Angriffsmöglichkeiten für diese QR-Code-Abscannen. Aber ich habe noch nicht gehört, dass es da großen Missbrauch gegeben hätte. Aber das ist so ein Trend, den habe ich im letzten Wahlkampf nicht so mitbekommen.
Mhm. Ja? Naja, gut. Man, irgendwann kommt auch da die Digitalisierung an.
Ja, wenn es nur da ist. Genau. Apropos Ankommen.
Ja, wie weit sind wir denn technisch mittlerweile? Was ist denn so State of the Art im Bereich KI und dem künstlichen Erstellen von Videos und anderen Dateien, Audiofakes, Bildern? Wo sind wir da mittlerweile?
Ja, ich würd mal sagen, wir kommen weiter. Wir sind aber noch nicht so weit, dass wir jetzt wirklich from scratch irgendwie spektakuläre Videos oder so weiter machen. Ja, also Videos kämpft immer noch, muss ich sagen. Also ist deutlich besser geworden, aber dass man jetzt irgendwie einen Prompt eingibt und dann das, was man sich vorstellt, direkt angezeigt bekommt, da sind viele Bewegungen einfach noch zu unnatürlich. Da sind Fehler dann im Detail. Also es verschwinden immer noch Personen plötzlich in Hauswänden und Ähnlichem. Mhm. Im Bildbereich, finde ich, hat sich's stark weiterentwickelt. Also die Bilder sehen schon ganz gut aus, wenn man die entsprechenden Modelle verwendet, wenn man auch weiß, wie man mit irgendwelchen LoRas und so weiter umgeht, also dann noch so spezialisierte Netze mit hineinzieht.
LoRas, also, das sind die spezialisierten Netze, meinst du?
Okay. Genau, ja. Das sind dann letztendlich so quasi Plugins nochmal für die Netze, die dann ganz spezielle Elemente nochmal unterstützen.
Also ich kann. Ist das eine Abkürzung?
Genau, das ist eine Abkürzung für, es sind, glaube ich, irgendwie Low-Resolution-Features oder so eine Art. Mhm. Und die Idee dahinter ist halt, dass ich in einem KI-Modell spezielles Aussehen von Dingen beibringen kann. Ich kann also zum Beispiel sagen, ich habe eine Lieblingsschauspielerin, Lieblingsschauspieler, ein Lieblingstier, sonst was. Und da ist es ja sehr schwer, so einem KI-Modell zu sagen, mal genau die Person. Mhm. Ja, und dann zeige ich dem aber 20, 30 Bilder genügend da.
Okay.
Und dann lernt er davon, wie die Person aussieht. Und dann kann ich die per LoRa reinziehen und dann sind die Ergebnisse deutlich besser.
Also sind so quasi, wie du sagst, Plugins, mit denen man so Spezialisierungen erreichen
kann. Genau. Mhm. Das gibt dann wirklich für alles Mögliche. Also ich kann quasi alles, was visuell da ist, kann ich dann eben nachtrainieren. Also ich kann auch meine Lieblingskaffeetasse oder sowas. Also ich meine, die Anna hat, das kann man jetzt im Podcast nicht sehen, hat eine sehr spezielle Kaffeetasse mit einem sehr speziellen Motiv. Ja. Und wenn man jetzt sagt, naja.
Ist das ein Erdhörnchen, Anna? Ich frage mich ganz offen.
Das sind Erdmännchen.
Erdmännchen.
Ja, und ganz lieb.
Genau, und wenn ich halt jetzt möchte, dass meine Kaffeetassen, die ich rendere, genauso aussehen, dann könnte ich ein paar Fotos machen, das nachtrainieren und dann würden die Kaffeetassen wahrscheinlich auch viel mehr danach aussehen als irgendwelche anderen Kaffeetassen.
Okay, also das ist so ein kleines Pre-Training, wenn man was Spezielles erreichen möchte. Also das, das könnte man auch für missbräuchliche Zwecke auch nutzen.
Das wenn ich jetzt sag, wird ich will, massiv für missbräuchliche Zwecke tun. Also
klar.
Tatsächlich eine der ersten Sachen, die mit Loras gemacht wurden, waren halt eben Pornodarstellerinnen trainieren und irgendwelche sexuellen Handlungen, die das Netz vorher nicht darstellen konnte, nachtrainieren.
Die Audios fehlen uns noch, da sind wir jetzt noch nicht zugekommen. Wie ist da die Entwicklung?
Also die Entwicklung ist auf jeden Fall auch vorangegangen, was wir seit einer Weile haben, sind ja eben diese Stimmenklone, die man mit ziemlich wenig Sekunden erzeugen kann, was da noch stark verbessert wird oder woran gearbeitet wird, ist halt einfach die Betonung. Ja, das klingt ja alles noch sehr monoton und da gibt es verschiedene Strategien, mit denen man eben noch die Betonung verbessern kann. Und was eben auch passiert, ist, dass es ganz ähnlich wie dieses generative Bilderzeugen und Videoerzeugen gibt es auch generatives Audioerzeugen. Ich kann also sagen, erzeug mir mal den Klang, wie es klingt, wenn eine Geldmünze auf eine Eisfläche fällt oder so. Und dann erzeugt er halt eben eine Audiospur. Der ist auch nicht perfekt, aber ich sag mal ein paar Durchläufe, wenn man da so im Hintergrund ein bisschen Effekt-Sounds und so weiter braucht, passiert schon ganz gut. Also so Sachen, also ich habe es dann mal ausprobiert von wegen, mach mal so einen deutschen Wald bei Nacht oder sowas, ja, dass man einfach mal so guckt, ob da so Grillen und Käuzchen und so weiter. Da passiert es dann schon, dass man dann manchmal eher das Gefühl hat, man ist in der Südsee, ja, aber manche Sachen sind auch schon wirklich gut gewesen.
Aber mal zurück zum Wahlkampf. Gibt es Dinge, von denen du sagst, damit müssen wir rechnen, so Next Level, was man vielleicht schon aus anderen Ländern kennt.
Naja, auch in anderen Ländern hatten wir tatsächlich, also wir hatten ja US-Wahlen zum Beispiel, die Art, wie da Deepfakes eingesetzt wurden, das war auch sehr hemdsärmlich. Das waren auch eher Memes, als dass es jetzt irgendwie großartige Desinformationen waren, die jetzt irgendwie Leute völlig irritiert hätten, sondern es war eigentlich eher so eine Meinungsverstärkung. Das, was ja ganz viele Desinformationen haben. Ich glaube, das ist auch so ein falsches Bild, das man oft hat, dass die Desinformation irgendwie eine völlig neue Geschichte erzählen und man dann sagt, ja, verdammt, der und der Politiker hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das und das ist, was der da gut heißt oder das und das Phänomen, da habe ich jetzt eine völlig andere Meinung drüber, sondern, das weiß ich, was man im US-Wahlkampf zum Beispiel gesehen hat, war halt so ein Audio-Deepfake von Kamala Harris, die halt dann eben quasi fake zugegeben hat, dass er eigentlich nur Kandidatin ist, weil sie farbig ist und eine Frau ist und hat dann gesagt, naja, das hat halt nur den Grund, weil sobald jemand sagt, ich bin keine gute Kandidatin, ist er gleich ein rassistischer Sexist, ja, das heißt, ich bin unangreifbar, das ist der einzige Grund, ja, und das war jedem klar, das ist keine neue Idee, das ist einfach so ein Bierzelt oder Stammtisch-Narrativ und das wird halt darüber nochmal so meme-mäßig aufgearbeitet und verbreitet. Und ich glaube, das ist viel häufiger der Fall, als das, was die Leute ja oft befürchten, dass man so die Realität plötzlich umformt und jemand dann so sagt, hey, jetzt weiß ich plötzlich etwas, das ich vorher nicht gewusst habe.
Das ist eigentlich eine, ich sag mal, schlechte Karikatur, die zur Meinungsverstärkung da, wie du sagst, so ein Meme eigentlich
eingebettet. Genau.
Spannend.
Und auch viel niedrigschwelliger dann eigentlich, ne?
Als ja, und dann ist auch die technische Qualität aber gar nicht der Faktor.
Genau,
ne?
Geht das, gar ist, nicht darum. Das ist gar kein Ding. Das sieht teilweise wirklich total schlecht aus. Aber
man will es
halt
dann glauben.
Ja, na, oder man, na, es geht, glaube ich, gar nicht ums Glauben. Man ist schon längst an dem Punkt, dass man sagt, jo, genau, so ist es. Die wäre sonst nie Präsidentenkandidatin geworden. Das ist nur, weil die Weltregierung sagt, das ist, die ist dann unangreifbar.
Man glaubt ja nicht, dass die das wirklich gesagt hat, sondern man glaubt einfach, das ist die Wahrheit hinter allem Gesagten. Ja. Ne? Also, ja.
Genau. Und
solche
Sachen, glaube ich, kommen viel häufiger vor. Also tatsächlich das einzige Mal, wo beziehungsweise eines der wenigen Beispiele, die ich kenne, war wirklich 2023. Das war, glaube ich, in der Slowakei oder so, wo wirklich ganz kurz vor den Wahlen dann nochmal ein Audio-Deepfake von einem Politiker mit einer Journalistin aufkam, die sich angeblich verschworen haben, wie sie da die Wahlen beeinflussen. Also ja, das hat dann wirklich so ein Timing gehabt und war disruptiv genug, dass es Auswirkungen gehabt haben können. Aber da kommt es dann, glaube ich, wirklich aufs Timing an. Aber so ein Großteil ist wirklich einfach, ja, Entertainment, Sachen halt in der Loop halten. Ja. Mhm. Marketing.
Ja, tatsächlich.
Ja, ich fühle mich angesprochen. Ja.
Ja, aber ist dir denn im Bundestagswahlkampf jetzt irgendwie was Neues aufgefallen? Also was jetzt gerade typisch ist für den Wahlkampf? Also irgendwas, was es vorher noch nicht so gab?
Nee, bis jetzt nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die üblichen Narrative weiterhin greifen.
Mhm. Ja.
Und ich meine, eins der wenigen Sachen, die so ganz greifbar waren, war halt, dass es wieder irgendwelche Desinformationen über Wahlbetrug und die Briefwahlen und so weiter gibt. Und ja.
Mhm. Wie ist es denn aus deiner Sicht jetzt gerade vor dem Hintergrund deiner Antwort eben oder Einschätzung eben, wie kann man denn dann der Bedrohung durch Deepfakes begegnen? Und da jetzt mal wirklich zwei Teilen. Das eine sind wirklich vielleicht getimte Dinge, wo es die wirklich die Wahrnehmung verändern. Und das andere sind aber einfach diese Memes. Das sind ja eigentlich dann zwei Paar Schuhe, denen man auch unterschiedlich begegnen sollte.
Ja, und da ist halt die Frage, ob man das an den Deepfakes festmachen muss. Mhm. Ja, also ich kann ja genauso Bilder aus dem Kontext reißen. Das hat man früher gemacht. Ich glaube, in der Zwischenzeit ist es halt einfacher, sich ein Bild malen zu lassen, wie man es haben will, als dass man ein Bild sucht. Also wird halt jetzt das gemacht, ja. Aber da geht es dann nicht drum, dass man jetzt irgendwie sagt, oh je, da muss GenAI ganz besonders reglementiert werden, weil das ist ein ganz großes gesellschaftliches Risiko, sondern da ist einfach dieser Prozess des wie wird halt politische Meinung verbreitet? Und da kommen wir dann ganz schnell an so Sachen wie Digital Services Act und ähnlichen. Mhm. Und das ist eine große Fragestellung, klar, weil es dann auch immer ein bisschen drauf ankommt, wo möchte man denn ansetzen? Ja, also letztendlich wird es halt stark über soziale Netzwerke verbreitet, aber bis jetzt ist man da sehr zurückhaltend, an den sozialen Netzwerken selbst tatsächlich dann neue Regeln zu erzwingen oder ähnliches. Ja. Und
aber es gibt ja jetzt so vereinzelt zumindest Verbote. Also fändest du sowas sinnvoll, dass zum Beispiel Albanien hat jetzt TikTok verboten für, ich glaube, für ein Jahr und Australien hat, ich glaube, komplett Social Media oder TikTok, weiß nicht, erst ab 16 erlaubt. Ich meine,
das ist noch vielleicht nicht in Kraft, das haben sie jetzt nur, wollen sie erst machen.
Okay, ne? aber es ist halt eine Idee, irgendwie dem regulatorisch zu begegnen. Und die Frage ist, klar, man kann das immer umgehen, aber gibt es nicht vielleicht irgendwie ein Signal auch in Richtung Plattformbetreiber? Also findest du so ein Verbot sinnvoll?
Das ist eine spannende Frage.
Das ist vielleicht so zugespitzt, ne?
Ja.
Vielleicht nicht, ob du das sinnvoll findest, aber ob du meinst, es könnte eventuell was bewirken.
Irgendwas bewirkt das bestimmt. Das ist dann die Frage, was das bewirkt. Ja, also das ist halt immer das Spannende dran, weil es verhärtet natürlich Positionen, ganz klar. Mhm. Und
jetzt, wenn ich jetzt mal eine Gegenposition beziehen sollte, ja, man hat ja lange probiert, Fact-Checking und sonst was so auf Goodwill-Basis einzuführen. Hat ja auch nicht so richtig funktioniert, oder? Muss man da nicht manchmal auch Verbote ziehen?
Man kann das natürlich mit Verboten versuchen. Mhm. Also ich meine, was passiert oder was kann passieren? Es kann zum einen passieren, dass die Leute sich halt dann zurückziehen in Netze, die man nicht so leicht kontrollieren kann. Mhm. Ja, das hatten wir ja. Ich bin ja letztendlich wissenschaftlich so ein Kind der 2000er, hab da die großen Fallsharing-Kriege mitgemacht. Und da hatten wir ja genau dass wir da irgendwie...
Wenn also dann das so, müssen wir jetzt erläutern, weil File-Sharing-Kriege, ich weiß, glaube ich, was du damit meinst.
Ja, ich hätte es jetzt auch erläutert. Also es fing ja damit an, dass Leute einzelne MP3-Dateien über Napster verteilt haben. Dann hat irgendwann die Musikindustrie gesagt, das ist nicht akzeptabel. Dann hat man angefangen, quasi gegen Napster vorzugehen. Und okay, dadurch sind dann immer ausgefeiltere Netzwerke entstanden, immer mehr. Die Leute sind bei einem Verbot von einem Netzwerk einfach auf ein anderes rübergegangen und irgendwann hat man halt eben auch Privacy oder zumindest mal Obfuscation-Strategien entwickelt. Also manche der Darknets, die man heute kennt, sind tatsächlich aus der File-Sharing-Zeit entstanden, also genau, sowas wie Freenet.
Also vielleicht zum Hintergrund, was du File-Sharing-Kriege nennst, das war damals oft im Kontext illegaler Kopien.
Genau. Raubkopien hat man es genannt.
Ja, man hat es so genannt, aber das ist, wie Martin mir ja beigebracht hat, eher ein Kampfbegriff der Musikindustrie. Ja. Aber das ist
Nicht nur der Musikindustrie. Also die Raubkopien waren vorher auch schon ganz stark bei Computerspielen zum Beispiel. Mhm. Also so die, ich glaube, das erste Mal, als ich vom Raubkopierer gehört habe, war, glaube ich, so 64er Zeiten, wenn es um kopierte Spiele ging.
Genau, aber Freenet, da habe ich damals tatsächlich noch als Journalist drüber geschrieben. Das war damals so ein ganz, also sehr verschleiertes Peer-to-Peer-Netzwerk, was es damals gab. Mhm. Das hat sich dann weiterentwickelt. Das
war so ein Kryptosystem. Da hat jeder so ein bisschen Plattenplatz frei gemacht. Und man wusste gar nicht so recht, was auf der eigenen Festplatte drauf war. Und man konnte aber auch alles abstreiten. Ja, man konnte alles abstreiten, weil man den Schlüssel dafür nicht hatte. Du hattest also bei dir irgendwas Verschlüsseltes, hattest aber keinen Schlüssel dazu. Das heißt, nur derjenige, der einen Schlüssel hatte, konnte dann quasi wieder von deiner Festplatte die Sachen runterholen und entschlüsseln.
Das ist irgendwie eine unangenehme Vorstellung. Weiß ich nicht.
Ja, aber wir waren dabei nochmal zu ventilieren, was es für Reaktionen geben kann.
Genau, und das ist halt so eine Befürchtung oder eine denkbare Reaktion drauf, dass man dann halt weg von diesen klassischen Hoster-getriebenen Social Medias geht, die halt irgendwo einen großen Server haben und man daher auf jemanden deuten kann und sagen kann, das ist aber eure Verantwortung, hin zu eben Peer-to-Peer Informationskanälen, wo dann die Kontrolle natürlich noch viel, viel schwerer wird, weil wen will man dann verantwortlich machen? Also spätestens, wenn sowas als Open Source einfach vertrieben wird und es keinen gibt, der sagt, naja, wenn du das kaufst, dann darfst du das nutzen oder so, dann wird's kompliziert. Und das ist halt eben eine Möglichkeit. Also technisch gibt es halt eben immer das Zurückziehen.
Technisch gibt es auch eine andere Möglichkeit, über die wird, glaube ich, nicht so viel gesprochen. Ist ja auch einfach, es könnten ja andere Netzwerke entstehen, die sich selbst entsprechende Guidelines geben. Ich weiß nicht, warum noch niemand vielleicht sind schon Leute auf die Idee gekommen, vielleicht ist es auch schon alles versagt, wo man wirklich sagt, also zum Beispiel jetzt Twitter ist ja sehr stark in die Kritik geraten und gibt ja durchaus eine Bewegung hin zu Blue Sky, einfach eine alternative Plattform jetzt zu nutzen. Die Möglichkeit gibt es ja schon. Und es ist ja nicht in Stein gemauert, dass es nur die 3-4 großen Plattformen gibt, sondern da gibt es ja auch viel Bewegung.
Nein, aber du beantwortest damit halt auch nicht die Frage, wie das dann durchsetzt. Also wenn du X verbietest und dann verbietest du ja nicht das Gedankengut. Und die gehen dann irgendwo anders hin und kommunizieren. Und dann hast du halt die Herausforderung,
dass der Mechanismus da einsetzt, ja.
Das kann halt sehr aufwendig werden. Ja? Also ob du diese Kontrolle, die dann potenziell notwendig ist, um wirklich entsprechenden Content rauszuholen, jenseits der Problematik zu entscheiden, was muss denn dann aus den Netzen rausgehalten werden oder nicht. Ja, das ist zensurtechnisch schon total spannend. Mhm. Ja. Aber selbst wenn du quasi eine gutere Regel hättest, Wie willst du es dann wirklich durchsetzen? Also mit den paar Cent, die du halt verdienst mit der Werbung.
Ne? Also wenn man jetzt eine neue Plattform launchen wollte und sagt, wir haben Regeln, da wäre ich drauf gespannt. Ne? Wie machen die das? Wie wird da die entsprechende Auswahl getroffen? Das ist nämlich die Frage, um die es ja eigentlich geht.
Ja gut, also ich meine, das machen ja oder haben gemacht, ich weiß es jetzt gar nicht, wie sie es im Augenblick machen, auch die großen Netze vorher. Also es hat mal gemacht, es war auch klar, dass man nicht sämtliche Desinformationen und ähnliches filtern und bearbeiten kann. Es ist aber auch nicht notwendig oder wahrscheinlich ist es nicht notwendig, weil halt eben irgendeine Desinformation, irgendwas, das im Ortsnet Buxtehude oder sowas geäußert wird, das hat halt einfach keine großartige Wirkung. Mhm. Das gibt ein paar Leser und das hat sich schon... Ich will jetzt gar nichts Böses gegen Buxtehude sagen, ja, das ist kein exemplarisch. Aber,
ich glaube, die sind das gewohnt. Also.
Aber was macht man? Man schaut sich halt eben an, welche Nachrichten verbreiten sich halt schnell und ab einem gewissen Momentum sagt man dann, okay, hier haben wir jetzt was, das man sich vielleicht mal anschauen muss und dann kommt man halt an den Punkt, dass man dann gegebenenfalls auch externe Fact-Checker bittet, da eine Aussage drüber zu treffen.
Ja, also ich sag mal, einen Punkt, den hatten wir hier schon mal im Podcast, dass es ja auch einfach um organische Verbreitung geht und wenn man, ich sag mal, einfach Muster hat, die nicht einer organischen Verbreitung entsprechend, dass man dann zum Beispiel gewisse Delays einfach einsetzt oder die Sachen aufpasst.
Das ist richtig und das ist eine Strategie, wird teilweise auch auf Länderebene gefahren. Ich habe da durchaus auch von Ländern gehört, die dann so irgendwie einen großen roten Knopf haben, wenn sie irgendwie sehen, dass da plötzlich sich zu viel, so eine Nachricht zu schnell verbreitet und so.
War es nicht in Israel, dass sie da so eine Strategie
haben? Ja, das war, wir haben das alle von der Konferenz für kognitive Sicherheit, wo der Referent das dargestellt hat.
Ist natürlich auch eine Sache. Das ist schon viel Verantwortung, mit der man da umgehen muss.
Auf jeden Fall.
Aber was mich da immer noch nachdenklich stößt, dabei ist, was mache ich denn, wenn ich tatsächlich mal eine disruptive Nachricht habe? Also das ist ja das gleiche Modell, Problem, das ich auch so in Intrusion Detection und so habe. Ich kann natürlich versuchen, so gute Nachrichten oder guten Netzverkehr und bösen Netzverkehr zu trennen, aber irgendwann...
False Negative.
Aber es ist vielleicht so, irgendwann wird der Scholz auf offener Straße angegriffen und jeder schreibt drüber und das Ding sagt ja, die Nachricht so schnell, die stoppen wir jetzt.
Wie du den Regler justierst, ja.
Und dann fängt's an, ja. Dann kommt endgültig so die Diskussion drüber, ob die Schattenregierung nicht alle, wenn sie Schwäche zeigt, plötzlich das alles blockiert. Also weil halt einfach so ein Bullshit-Mechanismus dann plötzlich getriggert wird und dann
läuft's an. Dass du, wenn du den Mechanismus hast, ne, kannst du ihn ja vielleicht auch wirklich
missbrauchen.
Ja, oder triggern, wie Martin sagt. Ne? Also angenommen, ich will jetzt die Plattform dann in irgendeiner Form torpedieren, dann kann ich vielleicht solche
Triggerpunkte ausnutzen. Ach so, dass das ein Angriff ist sozusagen. Ja,
das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Stimmt.
Gut, aber führen uns jetzt ein bisschen weg vom Wahlkampf.
Ja, sicher. Nee, aber das sind halt echt immer so die Probleme. Also es ist vieles leichter hergesagt, was man alles machen kann, aber es ist schwer, wirklich Lösungen dafür zu finden.
Deswegen laden wir dich ja ein, damit du unsere Seifenblasen dann immer schön platzen lässt. Gott, nein, das ist...
was hältst du denn von der neuesten Kehrtwende jetzt von Meta, also von Instagram, Facebook, die Faktenchecks in den USA komplett abzuschaffen?
Also, das ist natürlich, also meiner Meinung nach ist das fatal, weil das halt letztendlich dann bedeutet, jetzt könnte er endgültig einfach diskutieren und machen, was ihr wollt. Wir verabschieden uns jetzt von dem Faktischen endgültig. Also ich glaube, das ist so das Risiko, dass das Signal dadurch abgesondert wird, weil man...
Genau, egal wie unzureichend vorher die Einhaltung gewisser Regeln oder wie kritisch schwierig das ist, immerhin hat man noch eine Zielvorstellung. Ne?
Ja, und also die... Es ist, glaube ich, das große Problem, dass Faktenchecken ziemlich langsam ist und dass die Nachrichten sehr schnell verbreitet werden. Mhm. Aber, und da muss man ein großes Aber dahinter setzen, oft sind es dann doch wieder die gleichen Narrative oder sehr ähnliche Narrative. Ja. Mhm. Das bedeutet halt, wenn die Faktenchecker mal gezeigt haben, dass irgendeine Stoßrichtung von Desinformation läuft, dann ja, wenn man quasi dann so absurdes Zeug hat, dass man dann sagt, ja, irgendwelche Haustiere werden verwendet, um über Gedankenkontrolle die Leute dazu zu bringen, mehr Cornflakes zu essen oder sonst was, ja, irgendwelchen Quatsch, dann kommt halt die nächste Nachricht, dass es statt Hunden Katze sind und irgendwann, das ist die Erklärung, warum ihr Goldfisch sie immer so komisch anschaut, ja. Aber dieser Mechanismus oder diese Geschichte dahinter, die wiederholt sich halt und da hat man dann, glaube ich, schon viel mehr dann die Möglichkeit zu sagen, ah ja, das ist wieder was in die Richtung, das hat sich schon bei den Hunden und den Cornflakes als Schwachsinn rausgestellt. Ja, also
schönes Beispiel, Martin.
Sehr
schönes
Beispiel. Und man, ja, also ich versuche ja immer nicht irgendwie so realistische Beispiele zu nehmen, weil das immer gleich so unangenehm wird und genau, irgendjemand tritt man da immer auf die Füße. Und aber also in der KI ist es dann auch tatsächlich so, also wenn man jetzt über diese technischen Maßnahmen redet, diese Masse von Informationen, Desinformationen zu betrachten, die kriegt man ja händisch nicht hin. Also dafür sind einfach die Netze viel zu groß. Ja. Wenn man das jetzt technisch macht, dann ist es halt viel leichter, bekannte Narrative wiederzuerkennen. Mhm. Ja, also nach dem Motto Haustier, Lebensmittel und dann irgendeine Aussage. Genau. Das kriegt ein Large Language Model irgendwas anderes noch ziemlich gut hin, dass es dann sagt, ja, Katze und Hund sind beides Haustiere, ist beides die gleiche Stoßrichtung, Cornflakes und dieses und auch die gleiche Stoßrichtung. Also sage ich, da habe ich eine hohe Ähnlichkeit zwischen den beiden Sachen. Und da muss das Ding gar nicht mehr selbst entscheiden, ist das jetzt eine Desinformation oder nicht, weil das Template hat ja irgendwann schon mal einen Faktenchecker gemacht. Ja. Und das geht halt viel besser, als wenn du so ein Verfahren halt from scratch irgendwas hinstellst und sagst, naja, ist das jetzt Wahrheit oder nicht? Ja, dann kann das ein Educated Guess von sich geben, ja, aber oft streckt das dann halt auch einfach die Hände und sagt, nee, da wüsste ich jetzt nichts davon.
Mustererkennung.
Genau, und das ist ja so. Also es gibt wirklich entweder genau die gleiche Geschichte, einfach nur paraphrasiert. Das ist natürlich besonders leicht. Dann gibt's halt eben so das gleiche Narrativ, halt ein bisschen abgewandelt. Und dann kommt halt irgendwann so die komplett neue Story. Und die muss man halt dann wahrscheinlich wieder auf diese klassische Weise, wenn sie sich stark verbreitet, macht man einen Faktencheck, dann hat man das Template neu gestellt und dann kann man damit
weitermachen. Genau, aber so, ich sag mal, als Strukturalist kann man das ganz gut eigentlich nachvollziehen. Ne? Und das kann man auch jetzt im Wahlkampf, ist ja immer dann Politiker XY plus Muster von der Geschichte. Ne? Also kann ich mir gerade gut vorstellen mit den Templates.
Ja. Martin, du bzw. deine Abteilung, ihr forscht ja viel zu Desinformation und deren Verbreitung, beispielsweise im Projekt Dynamo. In Dynamo geht es um Fake News, die sich ja in digitalen Räumen sehr, sehr schnell verbreiten, viel auch über soziale Netzwerke, zunehmend aber auch über geschlossenere Messenger-Dienste wie Telegram. Und das Ziel von Dynamo ist es, Desinformation in diesen Messenger-Diensten zu erkennen und zu bekämpfen. Wie geht ihr da technisch vor? Wie sammelt ihr Daten zur Auswertung?
Im Projekt Dynamo haben wir uns solche Sachen auch angeschaut und überlegt, aber was wir da tatsächlich am meisten machen, ist im Augenblick mal mit Metadaten auch zu arbeiten.
Ah,
also
okay.
In Dynamo schauen wir uns ja Messenger-Kanäle an.
Genau.
Und in diesen Messenger-Kanälen kann man einfach auch mal gucken, okay, sind die unabhängig voneinander? Wie kommunizieren verschiedene Kanäle miteinander? Ja, und das ist also das, was wir auch in unserem Demonstrator dann einfach mal zeigen, wie aus so diesen Messenger-Kanälen dann so Beziehungsgrafen werden können, aufgrund von verschiedenen Datenebenen.
Mhm. Und wie geht ihr da technisch vor? Also wie sammelt ihr die Daten? Weil das sind ja eigentlich recht geschlossene Systeme, diese Messenger.
Nö, tatsächlich gar nicht.
Echt nicht? Ja, also, ich dachte, so Telegram-Gruppen, da muss man immer erst anklopfen, bevor man reinkommt und so.
Ja, es gibt ganz verschiedene. Mhm. Und gerade die großen sind dann auch eigentlich eher wie so Abo-Modelle, also kann man rein und gut ist. Das ist ja auch, ich meine, wenn du eine hohe Reichweite willst, dann kannst du halt nicht geschlossen machen. Also ganz klar. Also wir haben uns halt auch nur mit solchen beschäftigt. Das Projekt hat sich nie damit beschäftigt, zu versuchen, in irgendwelche geheimen Kanäle oder so reinzukommen, sondern die Prämisse war immer, wir haben so Desinformationsstreukanäle, die abonnieren wir quasi und schauen einfach mal, wie es da drin, was da drin passiert.
Okay.
Und die haben wir uns auch nicht selbst ausgesucht. Also nicht, dass er da irgendwie denkt, dass das unsere individuelle Meinung war, sondern das war dann wieder aus Projektpartnersicht. Also unsere Projektpartner, wir haben ja Journalismuswissenschaftler zum Beispiel und die haben dann halt den Überblick, welche Institutionen, welche Personen, welche Art von Desinformationen streuen und wissen, was sie sich in ihren Forschungsprojekten anschauen wollen, in ihren Teilprojekten und geben uns dann quasi nur die Info, was wir quasi monitoren sollen, was wir erfassen sollen. Und dadurch haben wir dann halt eben auch die Daten und können dann die Beziehungen zueinander herstellen.
Ja, Ziel des Projekts ist ja, Desinformation in Messenger-Diensten erkennen und bekämpfen und eine Strategie, also Desinformation zu bekämpfen, ist das Pre-Bunking, also sozusagen vor die Welle kommen, ja, also dass man bevor die Desinformation breite Kreise zieht, dass man sagt, diese Desinformation ist zu erwarten, so habe ich das verstanden.
Ja, ich glaube, es gibt zwei Varianten des Pre-Bunking. Es gibt so ein generisches und ein spezifisches Pre-Bunking. Ja.
Dann
und
machen wir doch mal einen Fremdwortalarm.
Fremdwortalarm.
Wenn du so schön am Erklären bist, Martin, die zwei Varianten des Pre-Bunking.
Also das generische Pre-Bunking, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Fremdwort dafür ist. Da hat die Psychologie oder so vielleicht viel bessere Begriffe dafür. Mhm. Ist halt eben, also so dieses Medienkompetenz aufbauen, dass man so ganz generell versteht, was ist denn überhaupt eine Desinformation? Warum wird die eingesetzt? Mit welchen Methoden wird das gemacht und so weiter? Da geht es quasi gar nicht um den eigentlichen Inhalt.
Es könnte aber auch so Medienkompetenz, könnte ja auch sein, so ein Template als Mensch zu erkennen. Wo ich sage, Haustier, Frühstücksflocken.
Jung, aber da bist du, glaube ich, schon eher bei diesen spezifischen, weil diese spezifischen Sachen ist dann halt wirklich, wenn du zum Beispiel weißt, wir haben Wahlen und wir haben eine Partei und die wird jetzt zu einem Thema besonders aktiv sein und der politische Gegner, der in der Vergangenheit schon häufig mit Desinformation gearbeitet hat, wird die wahrscheinlich angreifen und da sagt man schon, naja, wahrscheinlich wird es dann Kampagnen geben, die genau dieses und jenes Thema angreifen oder ins Lächerliche ziehen oder den Leuten Angst machen und sagen, wenn das die Partei macht, dann gibt es demnächst keine Heizung mehr oder es gibt keine Haustiere mehr oder was auch immer.
Keine Cornflakes mehr.
Okay, also das Generelle wäre eher abstrahiert.
Genau, oder es ist halt so das Verständnis darüber, was Desinformationen sind, warum die gemacht werden und ähnliches. Und das Spezifische ist dann halt eben so die Frage, kann ich antizipieren, welche Narrative entstehen und den Leuten vorher schon quasi sagen, wahrscheinlich wird das und das behauptet, stimmt aber nicht.
Ich fand, das war eigentlich ein ganz überzeugender Gedanke. Funktioniert ja wie so eine Impfung. Ne? Habe ich schon mal gehört, das Narrativ. Ja. Erkenne ich dann anhand dieses Musters. Und ich erinnere mich, dass das in anderen Ländern zum Teil wohl auch schon mal ganz gut umgesetzt worden ist. Finnland wurde da, glaube ich, mal als Beispiel genannt.
Was war also, dann gut?
Also dass man wirklich... ja gut, der Nachweis, also ich habe jetzt kein Paper dazu oder eine großflächige Analyse. Die haben, ich sag mal, diese spezifischen Muster scheinbar dargestellt und hatten dann entsprechende, ja nicht Ausschläge im Wahlkampf, aber das nachzuweisen, ich kann schlechten klinischen Test führen dafür. Ne? Das ist halt das Problem bei der realen Situation.
Ja, und ich weiß halt nicht, und das ist aber auch überhaupt nicht meine wissenschaftliche Expertise, ob ich Desinformation und halt eben so politische Unzufriedenheit so sauber voneinander trennen kann. Also ich meine, wenn es so ist, dass Leute halt viel mit Bias arbeiten, wenn die ihre eigene Meinung verstärkt haben wollen und so weiter, dann hilft das ja überhaupt nichts mehr, denen zu sagen, jo, das ist eine Desinformation, wenn das schon ihre Welt ist, ja, dann ist das denen ja völlig egal. Also ich fand es immer legendär, oder ich fand es legendär, als dann irgendwie mal Wissenschaftler davon erzählt haben, dass die haben dann Interviews mit Leuten, die Desinformationen verteilt haben, gemacht und dann gesagt, aber das ist doch völliger Schwachsinn, das ist euch doch klar. Und dann haben wir halt gesagt, ja, das ist natürlich klar, aber solange es gegen die und die Partei geht, verteile ich alles. Ist mir doch egal, was da steht, ja. Okay. Sobald es halt eben einfach dagegen ist, mache ich das, ja. Und dann ist halt bei denen gar nicht mehr die Frage, was ich mit Prebank immer so noch großartig erreichen kann, weil da bin ich schon in einer anderen Phase. Also um wirklich abschätzen zu können, was wo hilft, muss man, glaube ich, eine klare Vorstellung davon haben, wie das Problem strukturiert ist. Also wenn die Leute quasi schon völlig unzufrieden und mit einer ganz anderen Sicht auf die Dinge, wie es vielleicht gesund wäre, in die sozialen Netze gehen, dann kann ich noch so viel Prebanking machen. Dann haben die schon längst ihre Entscheidung getroffen und die teilen dann das, was ihrer Meinung entspricht, völlig unreflektiert und das, was gegen die Meinung ist, halt eh nicht. Und dementsprechend muss man halt, glaube ich, sich überlegen, habe ich eine Mitte? Habe ich eine vernünftig denkende Mitte, die ich quasi dafür schützen muss, mit dessen Information irgendwie an irgendwelche Ränder gezogen oder gedrängt zu werden, und kann ich die mit solchen Strategien schützen? Oder geht es mir darum, halt wirklich die schon massiv sich mit Desinformation oder mit den kruden Ideen dahinter sozialisiert haben, entweder wieder zurückzuholen oder zu verhindern, dass das noch weiter verbreiten kann?
Jetzt habt ihr ein Dynamo-Projekt ja. Trotzdem Prebanking erstmal auch hinterfragt und gesagt, darf man das überhaupt und funktioniert das in gewissen Kontexten auch juristisch angeschaut. Was war denn, ihr habt da auch eine Veröffentlichung zugemacht, die wir gerne in den Shownotes verlinken können. Was war diesbezüglich denn vielleicht die Empfehlung, jetzt vielleicht weniger auch von uns technischer Sicht, sondern von den Juristen und anderen Mitwirkenden am Projekt?
Wenn ich es von der Psychologie richtig verstanden habe, war es so, dass eben so dieses spezifische Prebanking mehr Sinn macht als das generische. Also dass es mehr bringt, Leuten direkt die Desinformation quasi schon mal zu prognostizieren. Aber muss man natürlich auch immer sehen, das sind halt Experimente. Also häufig wird in solchen Experimenten dann auch mal was, kommt ein Ergebnis raus, das in anderen Experimenten nicht rausgekommen ist. Da muss man dann auch immer wieder schauen, was für Schlüsse ziehen wir raus.
Das ist auch lange nicht ausgeforscht, denke ich. Ne?
Und ich muss zugeben, bei den juristischen Sachen ist es mir vorgekommen, dass man letztendlich hauptsächlich sagt, es ist halt einfach kompliziert. Ja, also wie das dann...
Es kommt darauf an.
Ja, also das ist mit juristischen Einschätzungen tue ich mich immer schwer, was es ganz konkret bedeutet, weil ich sage ganz klar, das Spannungsfeld Zensur ist natürlich immer da und dann basiert vieles auf solchen Sachen wie ein Digital Services Act und da hat man auch das Gefühl, da ist vieles noch nicht gegriffen. Ja, also da sind viele Dinge, die einfach noch am Entstehen sind, wo vielleicht erstmal Gerichte dann auch die Interpretationen im individuellen Land fällen müssen.
Ja. Ja, ich denke, man kann das auch den Juristen durchaus zugestehen, dass da noch Dinge in der Klärung sind. Aber du hast jetzt den Digital Service Act angesprochen. Der gilt ja so seit Februar 2024. Hat man da schon Auswirkungen beobachten können aus deiner Perspektive?
Wirklich.
Hört sich an wie nein.
Nein, also tatsächlich ist es schon so, dass viele Wissenschaftler enttäuscht davon sind. Also jetzt mal, ich habe noch niemanden gehört, der zum Beispiel auf Basis des Digital Services Act einen vernünftigen Datenzugriff bekommen hat, was ja eigentlich auch so gedacht ist. Ich war selbst mal bei einem großen sozialen Medium in so einer Arbeitsgruppe, die sich genau mit so Datenzugriff und Ähnlichem beschäftigt hat. Und da hat sich dann halt rausgestellt, dass das Netzwerk für sich natürlich eine ganz schlaue Strategie gefahren hat. Die haben gesagt, ja, wir müssen es den Wissenschaftlern öffnen, haben aber nur es für Wissenschaftler geöffnet, die fachspezifisch zu den einzelnen Themen waren. Das heißt also, die haben zum Beispiel sich über Desinformation im Gesundheitswesen informiert und da haben sie halt alle möglichen Experten für Gesundheitsfragen, die durften dann auf die Daten zugreifen. Da haben sie auch gerne zugehört. Aber sie haben es halt nicht der Wissenschaft geöffnet im Sinne von, dass wir, die wir halt generell mit technischen Methoden uns das Ganze anschauen wollen, dass wir auch diese Daten zur Verfügung haben. Die haben also letztendlich eigentlich nur kostenloses Fact-Checking sich machen lassen, weil sie gesagt haben, mit denen arbeiten wir natürlich gern zusammen. Und das ist halt auch schon ein bisschen ein Problem. Oder das enttäuscht uns halt eben, die wir halt lieber mit generischen Strategien da drauf arbeiten wollen, um dann halt eben zum Beispiel auch mal Fragen zu klären, wie ist denn die Taktrate von sowas, wie schnell passiert's denn? Wird ja immer gesagt, Emotionalität hat viel damit zu tun. Kann ich das dann vielleicht auch tatsächlich mal durchmessen? Kann ich Emotionalität von Text messen und schauen, wie schnell sich das in sozialen Medien verbreitet? Angst. Ja, ist es so, dass umso mehr Leute irgendwie sagen, oh, das ist aber eine schlimme Entwicklung, umso schneller verbreitet es sich wirklich oder so. Ja, das ist ja völlig themenunabhängig und das könnte man technisch wahrscheinlich ganz gut hinbekommen. Aber um das wirklich im großen Rahmen zu machen, braucht man halt eben den Zugang zu solchen Systemen und das bringt halt nichts, wenn man dann nur bekannte Desinformationskampagnen nimmt und die zurückverfolgt, weil dann weiß man ja gar nicht, wie so die Gegenseite aussieht. Also es kann ja auch sein, dass irgendwie bei völlig normalen Informationen auch so ist, dass man irgendwie plötzlich dann irgendwie einfach die Mitteilung bekommt, heute Nacht ist ein großer Sturm angesagt, da können wieder alle möglichen Häuser abgedeckt werden oder sowas. Da sagen die Leute vielleicht auch, oh, da habe ich Angst, oh, das gruselt mich, oh, hoffentlich passiert nichts. Ja, also ich brauche das große Ganze, ich brauche viele Daten, um dann eine Aussage zu treffen zu können, ob ich wirklich erfolgreich dieses individuelle Merkmal an einem Punkt festmache. Es bringt mir nichts, wenn ich nur sage, das hat das Merkmal, weil ich weiß noch nicht, ob es individuell ist.
Schade.
Nein. Man lernt aber doch immer mehr die richtigen Fragen zu stellen. Irgendwann kommt man schon an einen Punkt, an dem es besser wird. Ja, natürlich, das ist ein komplexes Thema.
Genau. Keine einfachen Lösungen.
Nein.
Ja, die Bundesregierung hat jetzt eine neue Lösung probiert, sag ich mal so. Also die haben eine Projektgruppe zum Aufbau einer zentralen Stelle zur Erkennung ausländischer Informationsmanipulation, CEAM, beim BMI eingerichtet.
Gut.
Die wird vom Auswärtigen Amt, dem Bundesministerium der Justiz und dem Presse- und Informationsamt der Bundesregierung unterstützt, also so ressortübergreifend, seit Juni 24.
Genau, Anna und ich sind nur zufällig drüber gestolpert.
Total zufällig, also einfach richtig.
Hat, glaube ich, keiner gemerkt.
Rumgeklickt hier. Und dann haben wir es gesehen. Und also wir haben, glaube ich, auch mal einen Artikel im Tagesspiegel Background dazu gelesen, aber das war es dann auch? Also habt ihr davon oder habt ihr mit denen schon mal zusammengearbeitet? Gab es da irgendwie was in der Richtung? Weil ich glaube, andere Länder haben schon, haben diese Desinformationsbekämpfungsstellen schon viel früher eingerichtet.
Schweden haben dieses legendäre, was ist das? Psychologische Verteidigung oder sowas.
Das klingt.
Finde ich auch total interessant. Also würde ich auch unheimlich gerne mal wissen, ob die damit dann jetzt positive Erfahrungen gemacht haben, ob das irgendwas bewirkt hat, weil das war ja damals auch eine große Diskussion, ob es überhaupt geht. Also da ist halt eben so die Frage, sind Desinformationen was, das man generisch behandeln kann oder sind Desinformationen was, das man halt eben fachspezifisch behandeln kann? Ja, weil wenn ich eine zentrale Stelle habe, habe ich halt dann gegebenenfalls viel Wissen darüber, wie so Mechanismen von Desinformation sind, habe aber vielleicht gar nicht die Möglichkeit, das fachlich zu entkräften oder fachlich zu durchdringen. Mhm. Ja, und das sind halt verschiedene Sachen.
Ich glaube, die Zentralstelle ist jetzt schon vor allem auf das politische Feld und ich denke, es war kein Zufall, dass das jetzt
vor der Bundestagswahl
noch eingerichtet worden ist. Ne? Und so kenne ich auch die Orientierung in England zum Beispiel. Da gibt es ja sogar ein Handbuch für Regierungsstellen, Behörden, einfach um, ich sag mal, auch gewisse Reaktionen darauf zu verbessern.
Ja,
also wie man auf Desinformationskampagnen reagiert, wenn man selber im Mittelpunkt von so einer Nachricht
ja, in Anführungszeichen ne? Grundsätzliches steckt, oder? Verständnis. Viele Dinge stehen da drin, die wir hier mit Martin auch schon besprochen haben. Also was ist eigentlich Desinformation und was ist Misinformation? Okay. Also allein dafür schon die Behörden mal zu sensibilisieren. Ne? Also dass man da nicht einfach so, ich sag mal, sehr hemdsärmlich ist, sondern dass man wirklich eine Awareness schafft, ein Verständnis schafft und dann noch vielleicht ein koordiniertes Vorgehen, wo man sagt, okay, eine gewisse Haltung, hatten wir auch schon an der einen oder anderen Stelle mal mit der Nora Jansen, glaube ich. Was bringt's überhaupt von der persönlichen Haltung, wenn ich zum Beispiel persönlich betroffen bin? Soll ich da jetzt stark dagegen argumentieren oder einfach mich komplett raushalten und hoffen, es geht vorbei? Solche Sachen sind dann eben
Taktiken. Da sind wir dann bei den ganzen Spannungsfeldern zwischen Desinformation und Hate Speech und Cybermobbing und alles. Da gibt, darf man auch nicht vergessen, dass es ein ganzes Spektrum an verschiedenen Mechanismen und Vorgehensweisen gibt, bei denen Desinformation halt eben auch ein Teil von diesem
Sammelsurium sind. Aber wenn man eben wirklich sagt, also ist mein Eindruck jetzt, kann ich jetzt nicht 100% verifizieren, aber es geht denen meistens, den staatlichen Stellen, um, ich sag mal, oft, wie hier jetzt auch, großen Kampagnen, Massenkampagnen mit Urhebern im Ausland vorwiegend.
State-Level Actors, die das so im Rahmen dieser kognitiven Kriegsführung, man sagt ja in der Zwischenzeit immer gerne so hybride oder kognitive Kriegsführung. Und, und
das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt von dem ganzen Desinformations-Ökosystem.
Ja, sicher. Ja. Also, ich meine, gut, muss man natürlich auch immer wieder sehen, wie dann die Mechanismen tatsächlich sind. Also,
aber du hast noch keinen Eindruck, wie gut das dann funktioniert oder?
Nein. Mhm. Also, ich vermute mal, die würden wahrscheinlich auch zuerst mit eben Leuten, die direkt zu Desinformation und politischer Wirkung von Desinformation forschen, reden. Also, wir beschäftigen uns ja, wie gesagt, hauptsächlich damit, wie ich technisch Dinge replizieren kann, die andere manuell machen, um halt eine Skalierung hinzubekommen. Mhm. Also wir sind nicht diejenigen, die uns Desinformationen anschauen und dann überlegen, was soll das bewirken? Wir machen keine Rückverfolgung, wer die jetzt gesendet hat und so. Ja.
Würde mich aber mal interessieren, Anna, vielleicht ist das ja mal ein externer Gast, den wir anladen könnten.
Jemand aus dem CERN.
Nach der Ware könnten wir ja mal schauen, was da so angefallen ist.
Klar. Und dann schicken wir danach weiter.
Auf jeden Fall. Also ich würde gerne meinen, das.
Ja, dann setze dich dazu.
Ja, das ich weiß ja gar nicht, aber also ihr macht nicht immer nur Einzelgespräche, sondern macht da noch mal so den heißen Stuhl oder was?
Nee, meistens machen wir nur Friendly Fire, also hier Friendly
Sehr gut. Grilling. Sehr gut.
Genau, aber kann ja noch kommen,
Martin. Was hast du vor?
Nein, das ist jetzt einfach offen bleiben. Offen bleiben. Genau, aber wir haben auch was Kleines für dich vorbereitet.
Ja, wir haben einen Quiz vorbereitet.
Oh Gott.
Das Quiz im House of Nerds.
Also, das Quiz für dich. Zora ist ein Text-to-Video-Angebot des Unternehmens OpenAI und Zora ist in der EU noch nicht freigeschaltet. In welchen europäischen Ländern kann man Zora aber jetzt schon nutzen? A. Albanien, Liechtenstein, Bosnien-Herzegowina. B. Schweiz, Norwegen, Island. Oder C. Andorra, Großbritannien.
D. Alle.
Okay. Mit dem VPN-Client kann man das natürlich auch in Deutschland nutzen.
Ja, oder
aber ich meine jetzt die offizielle Freischaltung.
So, keine Ahnung.
A. Albanien, Liechtenstein, Bosnien-Herzegowina.
Okay, gut.
Das nur so zur Info. Um wie viel mehr Energie kostet eine Anfrage an ChatGPT im Vergleich zu einer Google-Suchanfrage? A. 3-mal mehr, B. 10-mal mehr, C. 25-mal mehr.
Ich hätte jetzt gesagt 5-mal mehr, aber dann würde ich vielleicht eher 10-mal mehr sagen.
Korrekt. B ist richtig, 10-mal mehr. Eine einzige Anfrage an den KI-Chatbot soll 2,9 Wattstunden verbrauchen. Das ist knapp 10-mal mehr als eine reguläre Google-Suchanfrage an Stromverbrauch. Das liegt nämlich bei 0,3 Wattstunden.
Das ist doch, Ist das nicht potenziell Äpfel und Birnen miteinander verglichen?
Vielleicht. Wir haben es einfach trotzdem mal gemacht.
Ja, ich meine, ich kenne die Sache auch nur. Bei Google hast du ja immer quasi eine Datenbankabfrage, während du bei ChatGPT sehr unterschiedliche Dinge initiieren kannst. Das kann sehr geradlinig Token rausdrücken sein. Es kann aber auch sein, dass da ziemlich komplexe Sachen im Hintergrund gehen. Aber vielleicht ist es einfach so der Mittelwert.
Genau, so ein Durchschnitt.
Wer weiß
irgendwie.
Das?
Ah, man weiß es nicht genau. So eine Zehnklässler.
Jetzt
noch mal
genauer anschauen.
Dann haben wir noch eine Schätzfrage. Wie viel Traffic im Internet wird von Bots verursacht? Das ist schon die Antwort. Die lese ich nicht vor. Martin, was meinst du?
Im Internet, also wirklich das komplette Internet, das dann alles betrachtet.
Ja.
20%?
Nee, fast 50% vom Traffic. Sagt
also
Statista.
Okay.
32% schädliche Bots, Rest unschädlich. Also so Google-Bot-Index-Suche und so.
Ich meine, das bedeutet ja, also es wird ja in der Zwischenzeit ganz viel Streaming gemacht zum Beispiel. Ja, das heißt also.
Und das sind ja große Datenmengen. Ne?
Ja, das sind ganz andere Dimensionen, ne? Von da. Das sind ja eben drum. Und deshalb habe ich immer so ein bisschen das Problem. Also das ist im Darknet immer so schön, wenn man über das Darknet Forschung macht, wenn dann so sagt, da sagt jeder so, ja, 80% Kinderpornografie, 80% politische Desinformation,
80%
dies. Dann summierst du das auf und sagst dann, das Darknet hat also 500%. Wir haben eine ganz andere Prozentrechnung. Ja, aber vielleicht kombinieren die natürlich auch Sachen, das weiß man jetzt nicht. Aber also, okay, dann ist es halt 50% sehr geschwätzige Bots.
Gut. Ja.
Ja, danke auf jeden Fall für deine Antworten, Martin.
Gerne.
Und wir haben noch eine kleine
Kategorie,
genau. Jetzt wollen wir mal ein bisschen reinzoomen auf deinen Forschungsalltag.
Aus dem Nähkästchen.
Martin, du erforschst ja Desinformation, soziale Netzwerke, in dem Kontext auch. Gehst aber trotzdem noch ins Internet und bist doch auf sozialen Netzwerken.
Wie
gehst
Nein. Oh Gott.
Das kam sehr eindeutig.
Ich habe immer das Gefühl, in sozialen Netzwerken ist man dann eher Teil des Problems als der Lösung. Also ich versuche mich da wirklich so gut wie möglich rauszuhalten.
Ah, okay. Also das ist so eine Lessons learned.
Nein, das ist keine Lessons learned in dem Sinne. Also ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass ich plötzlich Teil von Desinformationskampagnen wurde. Ich habe nur immer das Gefühl, dass man sieht so viele problematische Entwicklungen, die solche sozialen Netzwerke mit sich bringen, sei es jetzt halt Desinformationsschleudern, sei es aber auch irgendwelche komischen sozialen Pranger oder sonst was. Also da kann ja jeder irgendwas reinsetzen und da versuche ich tatsächlich so viel Distanz zu wahren, wie es irgendwie kann.
Wir meinten das auch eher beruflich. Also du bist in den Untiefen von sozialen Netzwerken unterwegs, weil du da halt forschst. Ja,
ja, aber auch das ist, glaube ich, eine falsche Vorstellung. Also wir gehen ja jetzt nicht her und stöbern in sozialen Netzwerken rum, sondern für uns ist es ja eben interessant zu schauen, was man automatisieren kann. Das heißt, geht es eher darum, gibt es Schnittstellen, die man verwenden kann, gibt es Automatisierungsmechanismen, machen wir also relativ selten, dass wir jetzt wirklich quasi in ein soziales Netzwerk gehen und da dann ein Thema verfolgen und da so ins Rabbit Hole von irgendwas reingehen oder so.
Also du kriegst thematisch da gar nichts mit im Prinzip.
Also ich krieg thematisch nur dann was mit, wenn es dann wirklich eine spezifische Fragestellung ist, die ich auch aktiv verfolge. Aber es ist nicht so, dass ich meinen Arbeitsalltag damit beginne, dass ich erstmal eine halbe Stunde irgendwie die neuesten Trends in X und Facebook oder sonst was. Also von den meisten habe ich auch überhaupt keinen Account. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die kennen mich noch nicht mal.
Was mich jetzt auch mal interessieren würde, wäre, wie sind denn die Plattformen da im Vergleich zugänglich? Also ist LinkedIn auch ein Untersuchungsgegenstand oder ist da vielleicht einfach der Zugriff nicht so automatisiert möglich und deswegen wird da wenig zu geforscht?
Die Plattformen sind insgesamt nicht so einfach zugänglich und bei X gab es Schnittstellen, also da konnte man tatsächlich für Geld dann Zugang bekommen, aber selbst der war so schlecht, dass dann unsere Teammitarbeiter auch gesagt haben, das bringt uns gar nichts, weil einfach das Verhältnis von Kosten und Wirkung einfach noch zu gering war. Und ja, das ist tatsächlich, also bei Telegram hat sich als ziemlich einfach erwiesen, weil die einfach gute Schnittstellen haben, mit denen wir die offenen Kanäle quasi persistieren können, aber bei vielen anderen.
Bei Meta? Sehen.
Bei Meta haben wir in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen gemacht, weil die immer wieder ihre Strukturen geändert haben. Das heißt, man muss die Crawler immer wieder neu nachbauen und die APIs hatten, glaube ich, auch das Problem, dass man da nicht wirklich so eine Nutzersimulation oder sowas machen konnte. Also ist ein mühseliges Geschäft.
Und LinkedIn ist ja wahrscheinlich sowieso sehr geschlossen.
Weiß ich nicht, also ob das jetzt geschlossener ist als andere Sachen.
Was man so hört.
Aber geschlossen hinsichtlich was denn?
Also, dass man da halt als Externer auf Daten zugreifen kann oder
auswerten
kann halt auch.
Du kannst immer dir ein Crawling-System bauen, das quasi genauso agiert wie ein Benutzer. Also du kannst immer ein Tool bauen, das quasi dann auch auf LinkedIn geht.
Und
genau, dann nimmst du halt generierst dir einen Anwender oder gibst den halt einfach deine Credentials und dann geht das durch die Seiten und fängt halt an zu schauen, ob es da irgendwas Interessantes zu finden gibt. Ja, aber man muss halt immer bedenken, diese Netze sind riesig und da irgendwie mit jetzt mit so einem Tool dann durchzugehen und zu hoffen, dass man da spannende Desinformationen oder ähnliches findet, ist halt nicht besonders realistisch. Also wenn da wirklich Mechanismen notwendig wären, wenn die Netzwerkbetreiber das wollten, dann müssen entsprechende Schnittstellen zur Verfügung gestellt werden, dass man dann breitbandig quasi drauf zugreifen kann.
Ja, super. Herzlichen Dank für deine Einblicke in den Forschungsalltag hier in dem Bereich.
Gerne.
Ja, haben wir noch was?
Wolltest du nicht noch einen Blick in eine Glaskugel werfen?
Das habe ich mir so fürs Ende vorbereitet. Erstmal wollte ich den Martin noch fragen, hast du noch irgendwas, was du vielleicht uns grundsätzlich mitgeben willst? Haben wir irgendwas vergessen, was eigentlich ganz spannend ist?
Spannende Frage. Was ist für euch und eure Hörer spannend? Also was ich interessant finde, ist, dass so diese erste Welle des höher, schneller, weiter, besser halt langsam ein bisschen ausflacht und sich mehr Leute damit beschäftigen, wie man die Systeme effizienter hinbekommen kann, dass man so quasi gleiche Qualität mit der Hälfte der Datenmenge hinbekommt, dass so Konzepte wie halt Quantisierung, Pruning und so weiter in der Zwischenzeit gibt, die also Netze einfach schlanker machen, um die Fragestellung, dass ist, finde ich, eine gute Entwicklung.
Ja, das ist schön. Das war ein Aspekt, den hatten wir noch nicht drin. Genau, jetzt zum Ende. Wir haben quasi, bevor du da warst, haben wir schon so leichten Blick in die Kristallkugeln gemacht und gewagt. Und jetzt wollten wir dich natürlich auch noch fragen, wenn du Lust hast und dir fällt noch was ein.
Der Blick in die Glaskugel.
Wir werden da noch viel erleben. Wir werden noch, wir haben ja in der Zwischenzeit so bei in der Integration von Mediensystemen und so weiter mit KI schon ganz spannende Sachen, dass man in der Zwischenzeit im Photoshop da mit KI arbeiten kann. Ich bin gespannt, wie sich das noch mit in der Musik weiterentwickelt. Also es gibt halt diese ganzen, ich lasse mal ein komplettes Musikstück oder sowas da erzeugen, aber was es halt noch relativ wenig gibt, sind halt wirklich so intelligente Instrumente oder intelligente Kompositionshilfen oder so weiter. Es könnte ja durchaus sein, dass da noch was kommt, also sowas wie ein Saxophon zum Beispiel. Es ist unheimlich schwer, ein Saxophon zu synthetisieren und irgendwie einen synthetischen Klang hinzubekommen, der wirklich so klingt, als ob jemand Saxophon spielen würde. Es ist
spannend.
Ja, also man hat da mit so virtuellen Geräten das versucht, aber hat auch nicht so toll geklappt. Und vielleicht schafft es KI irgendwann nochmal weg von den Sample-basierten hin zu irgendwie virtuellen Instrumenten zu kommen. das kann ich mir schon vorstellen, weil es ist halt sehr spezifisch. Das finde ich halt interessant, weil es halt einfach so die Möglichkeiten, die man dann in der Hobbymusik hat, wieder erweitern kann, weil man dann plötzlich halt mit Instrumenten arbeiten kann, die man sonst eigentlich nur nutzen kann, wenn man sie tatsächlich auch spielen kann. Mhm. Und das ist ja natürlich schon mühselig. Jedes Instrument.
Ja, also da fürchten sich jetzt natürlich Deutschlands Musiklehrer dafür, wenn mal solche intelligenten Instrumente
Die Musiklehrer müssen sich dafür nicht fürchten.
Glaube ich auch nicht. Das macht ja auch Spaß.
Also ich hätte jetzt nichts dagegen, so ein Saxophon zu haben, wo ich nur so halbwegs spielen können muss und kriege dann aber clever schöne Töne raus.
Das gibt es wohl schon.
Ach, das gibt's, also, das heißt Playback, Oliver.
Es gibt schon so elektronische Saxophone. Da habe ich letztens einen Test von gelesen.
Wo man zum Beispiel den Mundansatz, das muss man.
Genau, da haben die gesagt, da hat der Reviewer gesagt, da kann man viel, viel schlampiger spielen, als man das mit einem richtigen Gerät machen könnte. Hat man schon hinbekommen.
Ah, aber ich habe ja bald Geburtstag, siehst du?
Ja, sicher, also da kann man sicherlich mal, aber ich rede halt davon, dass man irgendwie quasi einfach nur eine Notenlinie in einem Sequenzer eingibt und das Saxophon lädt und dann spielt das, was realistisch klingendes, wie ein Saxophonspieler diese Notenlinie normalerweise spielen würde. Und dass es halt eben nicht klingt wie ein Klavier, das aber irgendwie statt Klaviertöne Saxophontöne abgibt. Ja. Das ist ein Unterschied.
Ja. Super, herzlichen Dank, Martin, für das tolle Update, was du uns hier gegeben hast. Schön, dass du wieder bei uns warst.
Immer gerne.
Genau, herzlichen Dank auch an die Regie, Evelina Winkler, die uns hier bei der Planung und Durchführung immer heftig unterstützt, an den Schnitt, den Henning Schwörer, der uns immer schön zusammenschneidet. Und ich bedanke mich natürlich ganz lieb bei meiner Co-Moderatorin Anna. Herzlichen Dank, Anna.
Danke auch an dich, Oliver.
Ja. Und wir freuen uns, die Anna und ich, immer über Fragen oder Anregungen, Vorschläge, Gäste, die wir einladen sollen. Was haben wir vergessen? Welche Fragen sollten wir mal beantworten? Genau, also schreibt uns gerne Themenwünsche, Gästewünsche oder was ihr sonst noch uns mitteilen wollt an podcast@sit.fraunhofer.de. Mhm. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.